Symptome, die von jeglicher Norm abweichen, stellen ein Gesundheits- und ein Lebensrisiko einfach dar für alle anderen, weil wir festklammern an Gedankenkonstrukten, stehen Leute in Lebensgefahr und das finde ich absolut peinlich und da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
Talk mit K mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen bei Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein sehr einfaches Prinzip hat. Meine Kollegin Sarah Brasak und ich laden im Wechsel und manchmal auch gemeinsam interessante Menschen aus der Stadt mit K ein. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Mein heutiger Gast ist Arzt, Aktivist, Influencer. Ich folge ihm schon lange bei Instagram, wo er als Gynäkologe unterwegs ist und aufklärt über das Thema Gynäkologie und sehr viel mehr. Dafür wurde er auch mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Bald kann man ihn im Schauspielhaus erleben. Er hat auch noch andere Pläne, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Aber heute ist er erstmal hier in unser kleines Podcast-Studio gekommen und darüber freue ich mich total. Herzlich willkommen, lieber Mertcan Uslua, besser bekannt als Dr. Merci. Hi.
Hi, wie geht's?
Gut, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Ich habe wirklich schon lange gedacht, ich hatte dich ja auch, wir haben uns beim Grimme Online Award gesehen, da habe ich dich ja auch schon abgefangen und habe gesagt, voll, willst du nicht mal in den Podcast kommen? Und jetzt ist er hier.
Jetzt super
gut. Ich habe gedacht, wir machen jetzt zum Einstieg einfach mal so ganz simpel die Frage, nenn mir doch mal 3 Mythen über den weiblichen oder weiblich gelesenen Körper, die dir am häufigsten begegnen. Und vielleicht sogar, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, habe ich mir
noch
überlegt,
schwieriger.
Ja, hält sich am hartnäckigsten,
okay,
ist am gefährlichsten,
okay,
und darüber darf man ruhig auch mal lachen. Reihenfolge,
wow,
egal.
Wow.
Komm, wir gehen voll rein.
Ey, wir gehen sofort rein. Krass. Ich muss da erstmal drauf klarkommen, weil beim Mic-Check habe ich einfach nur gelabert, was ich gefrühstückt habe. Und
ja,
jetzt kommen so existenziell das, 3 Stück direkt in der Reihenfolge. Aber das holt mich sehr ab. Gib mir einen Moment zum Überlegen.
Absolut.
Ich finde, was sich am hartnäckigsten hält, ist, dass generell, wenn wir auf Frauenheilkunde, auf Medizin und auf Geschlechter gucken, dass wir bereits eine faire Medizin haben und eine Medizin, die Frauen so behandelt und auch diagnostiziert, wie sie ihren Körper spüren und in der Art und Weise, wie sie Erkrankungen auch erleben. Das können wir aber leider nicht. Also egal, wie sehr sich ein Arzt oder eine Ärztin Mühe gibt, zu sagen, ich möchte die Person, die gerade vor mir sitzt, eine Frau, eine Flinte, eine weiblich gelesene Person, fair und gerecht behandeln. Wir können gar nicht alle Menschen fair und gerecht behandeln, weil alles, was konstruiert ist in der Medizin, die wir haben, mit Leitlinien, mit Vorlesungssälen, mit allem, was ich jemals gelernt habe, ist so sehr aufgebaut an diesem hetero-cis weißem Mann, dass ich mir noch so viel Mühe geben könnte, ein feministischer Arzt zu sein, wenn die Grundlagen nicht entsprechend sind, dann ist das sehr, sehr schwierig und deswegen für mich auch das Hartnäckigste, was so bleibt, heißt im Prinzip Gesundheitsversorgung für nicht männliche Personen, für nicht weiße Personen, für able-bodied Personen. Das ist so das Hartnäckigste und worüber ich am liebsten rede.
Mhm.
Schon irgendwie, aber es ist auch sehr, sehr frustrierend, wenn das jetzt die erste Antwort war.
Das war super, da werden wir natürlich gleich auch nochmal drauf eingehen, weil wer sich mit deiner Arbeit beschäftigt, merkt natürlich, das ist verständlicherweise auch ein Riesenthema.
Voll.
Genau.
Dann, was waren die anderen beiden?
Was ist am gefährlichsten?
Aha.
Also vielleicht eben so jetzt wirklich auch aus medizinischer Perspektive.
Ja, absolut. Das spielt Hand in Hand, finde ich. Das am gefährlichsten ist einfach, dass sehr, sehr viele behandelnde Personen gar nicht auf dem Schirm haben, dass sich Erkrankungen anders darstellen, je nachdem, welche Lebensrealität eine Person hat. Heißt, es ist so, dass Frauen häufiger Herzinfarkte erleben und daran sterben, aber 7-mal seltener diagnostiziert werden in einer Notaufnahme. Und das ist im Prinzip das Gefährlichste, was man sich anschauen kann, weil das ist eine Lebensgefahr, nicht aufgrund von biologischen Begebenheiten, nicht aufgrund von Frauenherzen schlagen so, dass sie 7-mal häufiger irgendwie ganz mysteriös sich zeigen oder sowas, sondern wir haben einfach beschlossen, Jahrzehnte und Jahrhunderte lang zu sagen, wir schauen uns einfach nur an, linker Arm tut weh, vielleicht Kiefer. Und beim Mann ist es sehr, sehr eindeutig dadurch, dass wir einfach die sensible Antennen dafür haben und Symptome, die davon abweichen, von jeglicher Norm abweichen, stellen ein Gesundheits- und ein Lebensrisiko einfach dar für alle anderen. Und das finde ich ist, sollte es nicht mehr geben. 2026, wir reden über ganz, ganz viele Sachen. Wir checken schon so viel mehr als früher und dass wir immer noch aufgrund von ja, Denkkonstrukten, aufgrund von Kategorien und Schubladen, nicht aufgrund von, wir schaffen es wissenschaftlich nicht, die Technologie ist noch nicht da, sondern einfach nur, weil wir festklammern an Gedankenkonstrukten, stehen Leute in Lebensgefahr. Und das finde ich absolut peinlich. Und da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
Sehr verständlich. Dann sagt noch einen Mythos, der eher lustig ist, wo man dann vielleicht auch wirklich mal lachen darf, wenn man dem begegnet oder Leute das sagen. Gibt es sowas?
Das ist eine gute Frage.
Ich finde ja zum Beispiel immer lustig, wenn ich diese Umfragen sehe, wo Männer gefragt werden, zum Beispiel, weiß ich nicht, wie viele Tampons eine Frau während ihrer Periode braucht. Oder?
Das ist mir nämlich auch eingefallen.
Sensationelle Antworten.
Kennst du das mit der NASA?
Ja, dass die eine Astronautin und ich weiß nicht mehr, wie viele Tampons die da mit?
Ich glaube, für eine Woche war das, ist eine Astronautin von der NASA. Es war jetzt auch nicht so ein hobbymäßiger, ich weiß gar nicht, ob man hobbymäßig ins All fliegen kann.
Ja, außer vielleicht mit Elon Musk.
Ja, sowas, die Superreichen. Ja. Aber genau, die NASA in den USA hat eine Astronautin in irgendeine der Raumstationen geschickt und sich gedacht, boah, eine Woche lang wird die da sein, geben wir einfach mal 100 Tampons mit. Sicher ist sicher. Und das sind ja alles wissenschaffende Männer, die auch einen hohen Abschluss haben. Und es ist, das alles ist eigentlich scheißegal am Ende des Tages. Und das ist so, auch wenn ich mit männlichen Freunden rede, also einfach fragen, einfach reden. Es ist wirklich nicht so schwierig, mit Frauen und mit menstruierenden Personen zu reden und einfach zu sagen, ey, ich weiß es nicht, erzähl mir mal, wie viel Tampons braucht man in der Woche auf dem All. So. Und das klingt zwar erstmal banal, weil für dich wird das absolut abstrus und so absurd sein, zu sagen, okay, 100 Tampons für eine Woche. Mhm. Wenn man den Gedanken aber nochmal weiterdenkt, ist es eigentlich nicht mal unbedingt die Schuld von diesen männlichen Astronauten und Wissenschaftenden, dass sie es nicht wissen. Also über Menstruation sollten die schon Bescheid wissen, aber es gibt keine Daten dazu, wie menstruierende Menschen und wie der Uterus und wie Periode überhaupt im Weltall funktioniert. Das ist den Leuten bisher scheißegal gewesen, weil man eh gedacht hat, ja gut, schicken wir halt die Männer hoch und Frauen können auch auf der Erde bluten.
Sehr schön. Ich habe das auch mal gesehen, wo das waren auch Männer, die sollten dann so Flüssigkeit abmessen. Also sie glauben, wie viel Blut bei einer Periode ausfließt. Es war auch wirklich atemberaubend. Also so, ich glaube, die waren so bei einem, was zwischen einem halben Liter und einem Liter oder so.
Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht liegt es an männlicher Sozialisierung oder auch einfach an stupidem, so schlechtem Schätzen. Mhm. Ich kann mich ganz gut an meinen ich glaube, das war das erste Staatsexamen im Medizinstudium erinnern, wo die allerletzte Frage, da wird man über alle Fachgebiete und alles gefragt, und die allerletzte Frage war, wie viel Milliliter Sperma im Durchschnitt wird bei der Ejakulation quasi rausgeschossen. Mhm. Und ich stand da so, hab überlegt, hab mir meine Wasserflasche angeschaut, die so 500 Milliliter ist, und habe mich dann auch noch beraten, später nach der Klausur mit meinen männlichen Freunden. Wir alle hatten das falsch. Alle, obwohl wir selber das auch wirklich aktiv schon mal mitbekommen haben. Die Antwortmöglichkeiten waren 300 Milliliter, habe ich ausgeschlossen.
Ja.
Weil ich dachte, die Wasserflasche kann ich nicht zur Hälfte füllen. Nein, das ist unlogisch. Es gab 30 Milliliter und 3 Milliliter. Fast alle Frauen haben 3 genommen, weil die sich dachten, ja gut, macht Sinn, ist nicht so viel. Und diese männliche Überheblichkeit von, nee, 30 schaffe ich. Ich denke, es ist 30.
Ja, es muss 30 sein.
Und ich habe 30 angekreuzt tatsächlich, aber es war auch so eine Klausursituation, ich war einfach nervös.
Natürlich, es lag nur daran. Aber ich kann sagen, ich hätte auch 3 genommen. Also siehst du, also offensichtlich. Aber guck mal, wir können das bei, also Frauen können das offensichtlich bei Männern besser einschätzen als eben andersrum, ne? Sagt auch schon wieder was aus.
Ja, absolut, weil es irgendwie als selbstverständlich angesehen wird, zu sagen, okay, auch junge Mädchen wissen Bescheid über Sexualität bei Männern. Wenn wir aber weiterhin, vor allem in Schulen, die Geschlechter trennen, dann wird es nie besser. Dann weiß auch in 20 Jahren jemanden auf der Straße, dem oder die man anspricht, die Person, wenn sie nicht selber menstruiert und diese Geschlechtsorgane hat, weiß dann auch nicht, ob man mit Tampon pinkeln kann oder nicht. Oder wie oft eine Blutung kommt oder was die fruchtbaren Tage sind und alles. Und so Wissenschaft macht und Wissenschaft auch Empathie und ja, Mitgefühl. Und wenn du nicht mal weißt, was für Lebensrealitäten andere Menschen haben, außerhalb deiner Bubble und außerhalb deiner Privilegien, dann ist es schwierig, auch Empathie zu haben.
Das stimmt. Ich finde, weil wir jetzt gerade von der Periode sprachen, ich finde das auch immer so interessant, wenn ich darüber nachdenke, auch wie wir früher oder auch heute noch, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie eine Freundin, Kollegin fragt, hast du einen Tampon oder so, man hat vergessen, dass man das immer, als sei das hier so eine geheime, weißt du, als würdest du so Drogen verkaufen irgendwie, wo ich auch denke, ja gut, also ich meine, jetzt weiß ja jeder, dass das so ist, also warum kann ich das nicht einfach durch den Raum rufen und kann sagen, ey, sag mal, hast du vielleicht noch einen Tampon für mich? Aber die Schamgrenzen sind da auch immer noch total hoch. Also das finde ich schon, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich krass.
Obwohl es die Grundlage unserer gesamten Menschheit ist. Wenn man es mal so sieht, ist es so, Periode zeigt ja einfach nur, eine regelmäßige und in Anführungsstrichen gesunde Periode zeigt einfach nur, der Körper funktioniert. Und so Reproduktion und sich fortpflanzen ist eigentlich eines der Grundbedürfnisse und Verlangen, die wir als Menschen, glaube ich, haben. Aber ist schon sehr, sehr gekonnt, konstruiert von, wie wir uns diese Gesellschaft aufgebaut haben, zu sagen, nee, aber es wäre ja auch blöd, wenn Frauen untereinander und menstruierende Menschen untereinander darüber reden und sich austauschen und dann stärker werden und man sie weniger unterdrücken kann, wäre ja blöd.
Das stimmt, das wäre für manche wäre das ziemlich blöd, ja. Bevor wir nochmal auf diese Themen, auch die du eben jetzt schon angesprochen hast, eingehen, würde ich aber nochmal einmal gerne einen Schritt zurückgehen, nämlich sozusagen auf deinen Weg in diesen Beruf, denn ich habe gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr, du wolltest eigentlich Basketballprofi werden. Das hat nicht ganz geklappt. Ja. Jetzt ist ja nicht, wenn man denkt, okay, Basketballprofi wird nichts, das ist ja vielleicht nicht der erste Gedanke, ah ja, da werde ich eben Gynäkologe. Also was ist passiert dazwischen?
Ja, das mit dem Basketball war meine Leidenschaft, auch in meiner Jugend. Auf einmal waren aber alle riesig groß. Ich war 4 Wochen in der Türkei. Alle sind auf einmal 2 Meter und ich wusste nicht, was haben die gemacht, was haben die gegessen. Hab dann relativ schnell auch durch meinen Vater den Tipp bekommen, so vielleicht machst du was Ordentliches, vielleicht irgendwas Realistisches, was funktioniert. Und meine Schwester wollte immer Ärztin werden. Und ich habe ihr das ein bisschen geklaut, worüber sie auch sauer war eine Zeit lang. Mittlerweile, das ist mein Lieblingsmensch. Sie ist mir auch nicht mehr sauer darüber. Sie ist auch in einem halben Jahr hoffentlich Ärztin. Das haben wir hinter uns gebracht. Und irgendwie bin ich in der Gyn gelandet. Ich erzähle immer dieselbe Story, wie das passiert ist. Und hinterfrage das aber gerade auch ein bisschen. Mhm. Weil es, also die Story grob geht so, dass ich in einem Pflichtpraktikum war in Essen und ein türkischer Oberarzt quasi gesagt hat, wir brauchen nicht noch einen Schwarzkopf hier, als ich in den OP gekommen bin. Und hat sich dann später auch salopp dafür entschuldigt und das nur so als Spruch klassifiziert. Mir dann 2 Wochen lang gezeigt, wie facettenreich die Gynäkologie ist und dass ich auch operieren kann, ohne in einem Fach zu sein, wo man nur das macht. Mhm. Und der Hauptgrund ist schon, dass ich zum Glück einen sehr, sehr schönen Zugang zur Gyn gefunden habe und gelernt habe, wie facettenreich das einfach ist. Sei es Geburten, Hormone, Verhütung, Sprechstunden, Krebs, OPs, ich operiere super gerne. Hinterfrage aber aktuell, weil ich auch an meinem ersten Buch gerade schreibe, was nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt, wieso ich gerade als queere, männlich gelesene, migrantische Person, wieso ich wirklich Gynäkologie mache und wieso ich mich nicht nur für PatientInnen und für gynäkologische Themen einsetze, sondern im Prinzip für reproduktive Rechte und Feminismus auf der ganzen Welt und deutschlandweit irgendwie mir da eine Stimme aufgebaut habe und ein Sprachrohr versuche zu sein, warum ich das genau mache. Und das finde ich spannend, da in mich reinzuhorchen und auch in Therapie aufzuarbeiten. Was geht? Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Und ich glaube, ich muss noch nicht unbedingt eine perfekte Antwort dafür gefunden haben, weil es mir Spaß macht erstmal. In erster Linie kriege ich so viel Energie daraus und so viele tolle Begegnungen. Und ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich, sondern das, was ich tue und das, was ich teile und mit anderen Leuten mache, dass es schon seinen Mehrwert hat und etwas verändert. Zumindest hoffe ich, dass es das tut.
Naja, und ich glaube, das sind ja so große Fragen, eben da gibt es vielleicht auch gar nicht die eine Antwort drauf. Ne?
Aber ich hätte gerne, ich bin so ein ungeduldiger Mensch, ja. Ich würde gerne so, das ist die Antwort und dann kann ich das immer erzählen. Aber
ich habe gerade schon gedacht, also weil du eben, wie du dich ja auch selber beschreibst und die Erfahrung, die du gemacht hast, ob du nicht vielleicht einfach gespürt hast, dass die Empathie, die du vielleicht hast, die manche anderen nicht haben, dass das eine Stelle ist, wo du die gut einsetzen kannst in der Medizin.
Voll, und ich bin ein großer Vertreter davon zu sagen, ich muss nicht unbedingt von Endometriose betroffen sein, damit ich hunderte PatientInnen operiere, beziehungsweise auch im Internet darüber rede. Und genauso habe ich das Gefühl, dass sich diskriminierte Gruppen und marginalisierte Gruppen füreinander einsetzen müssten. Es ist sehr, sehr traurig mit anzusehen, wenn aus verschiedenen deprivilegierten Gruppen Menschen einen Grabenkrieg führen, beziehungsweise untereinander sich bekriegen. Und das Ganze ist meiner Meinung nach kommt sehr zugunsten von Leuten, denen es halt besser geht, weil am Ende des Tages, wenn man sich untereinander bekriegt, dann guckt man nicht nach oben und wer eigentlich schuld ist, meiner Meinung nach, ist jetzt viel kapitalismuskritische Meinung, aber ey. Und das finde ich irgendwie so schade, weil am Ende des Tages wäre es doch viel schöner, wenn man als Mensch, der oder die Rassismuserfahrung hat und rassifiziert ist, wenn man die Weitsicht hat zu sagen, okay, es ist unfair, was mir passiert, aber es ist auch sehr, sehr unfair, ohne das gegeneinander aufzuwiegen, es ist auch sehr, sehr unfair, was queere Menschen für eine Benachteiligung, was finanziell deprivilegierte Menschen, was Menschen mit Behinderung für eine Benachteiligung erleben, anstatt zu sagen, die nehmen wir noch wer weg. Der Feind ist nicht die Person, die auch deprivilegiert wird.
Das stimmt. Wenn man das jetzt so hört, die Geschichte, ja, dann habe ich eben Medizin studiert, dann hast du das durchgezogen, super abgeschlossen, hast promoviert, du hast in der Klinik, das klingt ja jetzt alles super. Ja. Man muss aber auch sagen, und das stimmt ja auch, also gerade für Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien und jetzt in deinem Fall noch mit einer Migrationsgeschichte, da liegt die Latte schon mal sehr viel höher als für andere, das zu erreichen. Hast du das irgendwann gespürt im Laufe des Studiums?
Ja.
Ich meine, du wusstest das natürlich auch vorher in deinem Leben, aber wird einem das irgendwann nochmal sehr viel bewusster, woran das eigentlich liegt, dass eben nicht so viele einen Abschluss machen oder promovieren aus den solchen Familien, die sind ja nicht dümmer als die anderen.
Also. Voll, genau. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich spiele das so ein bisschen runter, dass ich sage, ey, ich habe auch ganz, ganz viel Glück einfach gehabt, dass ich diese systemischen Hürden überspringen konnte. Es liegt aber auch einfach an Fleiß und Geduld und an Support, den ich auch genießen konnte. Und ich bin nicht da, wo ich gerade bin, ich habe trotzdem sehr viele Privilegien, die ich auch reflektieren möchte. So, gut, wir hatten keine Kohle, aber meine Eltern haben alles dafür getan, dass wir zur Uni gehen konnten und dass wir das so wenig wie möglich spüren konnten. Ich habe erst spät ein Klassenbewusstsein und ein Rassismusbewusstsein entwickelt, wo ich auch das Gefühl habe, das hat mich ein bisschen geschützt. Habe aber spätestens ab Gymnasialzeit gemerkt, okay, es läuft irgendwie anders und ich kriege mit Selberleistung schlechtere Noten oder werde gemobbt oder es passieren einfach Sachen, wo ich das Gefühl habe, boah, irgendwie haben wir Doppelstandards. In der Uni war das dann noch präsenter, weil es vielleicht eine Handvoll Menschen mit Migrationsgeschichte gab. Und die Kluft oder die Diskrepanz war sehr, sehr groß, weil ich habe in Essen studiert mit sehr, sehr korrekten Menschen und rein auf einer intellektuellen oder akademischen Ebene hat sich jede Person alles gegönnt und alle sollen durchkommen und wir teilen alle Klausurergebnisse. Es ist aber trotzdem noch was anderes, dann in den Semesterferien von einem Lukas gehört zu bekommen, ja, wir sind auf der Finca von meinen Eltern, komm noch mit, versus ich muss halt arbeiten. Mhm. Und dann irgendwie eine Woche vorher noch gehört zu bekommen von einer Dozentin, die einen prüft, ja, die Schwarzköpfe bestehen doch eh nicht, der Rest hat ja auch schon nicht bestanden, ist halt etwas, was einem nicht unbedingt das Gefühl gibt, ich bin willkommen in diesem System und an diesem Ort. Und da störe ich mich irgendwie sehr, sehr daran, dass es scheinbar, und das war mein Gefühl ab Studium, scheinbar gibt es eine Grenze für das, was marginalisierte Personen und vor allem rassifizierte Personen in Deutschland erreichen sollen. Also es ist völlig okay, als meine Oma OP-Säle geputzt hat, war das völlig okay und es ist gesellschaftlich anerkannt. Das ist doch toll, dass die hier mit anpacken und mitarbeiten. Aber eine Oberärztin mit Kopftuch, irgendwie Geschmäckle. Mhm. Irgendwie soll die da nicht sein. Und dass es immer noch so ein Geschmäckle gibt und dass es immer noch ein Ding ist von, ihr seid doch eigentlich als Gäste gekommen, wann geht ihr? Und ihr seid als Arbeitende gekommen, warum lebt ihr hier? Also so, warum versucht ihr hier wirklich anzukommen? Und das finde ich halt so scheinheilig, weil am Ende des Tages entweder man sagt, man nimmt Menschen auf und integriert die in dieses Land und gibt Menschen eine Chance, um überhaupt auch eine gesellschaftliche Teilhabe zu haben. Oder man sagt von Anfang an, wir sind ein Land, was keinen Bock hat, dass Leute reinkommen. Was ich nicht cool fände, rein aus meinem Altruismus, aber es wäre ja fein, das zu bestimmen und zu erklären. Aber dann zieht es auch durch irgendwie. Ich finde, keine Ahnung, ich will nicht zu sehr da reingehen, aber bei mir werden die Themen auch sehr schnell sehr düster.
Kann ich aber verstehen.
Ja.
Wie war denn das genau das? Also das ist jetzt beschrieben von gewissen DozentInnen, dass es da solche Sprüche gibt, wo man ja auch denkt, okay, jetzt in so einem akademischen Zirkel, da hätten wir doch jetzt gedacht, wir haben das vielleicht schon ein bisschen besser verstanden, offensichtlich nicht. Ja. Aber wie war das dann, wenn du so die ersten vielleicht Kontakte dann auch mit PatientInnen hattest? Da wird dir das ja auch begegnet sein. Und ich stelle mir das so vor, man kommt dahin, man hat irgendwie den Anspruch, man möchte den Menschen helfen.
Voll.
Und dann begegnet dir jemand rassistisch oder mit irgendwelchen anderen Sprüchen. Wie geht man damit um?
Ja, unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, dass da jede Person, die Diskriminierung erfährt, ihre eigenen Coping-Mechanismen und ihre eigenen Tools aufbaut. Es kommt aber auch bei mir zumindest sehr, sehr stark darauf an, wie geht es mir überhaupt gerade. Mhm. So, ich kann das super gut wegstecken, wenn ich das Gefühl habe, so, ja gut, das, was die andere Person da sagt und mich, das soll mich entweder bewusst oder unterbewusst verletzen oder ausschließen. Die Worte haben keine Macht über mich am Ende des Tages. Aber es gibt schon Tage, wo ich das Gefühl habe, boah, scheiße. Und das ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie 8 Stunden im OP stand und mir noch nach Feierabend die Zeit rausgenommen habe, um zu einer, ich glaube, die Person war minderjährig, zu dem Mädchen hinzugehen und zu fragen, so, wie geht's dir nach der OP? Ist das alles gut gelaufen? Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Mit Familie drumherum. Und ich habe echt gedacht, so, ey, komm, das mache ich noch aus irgendwie Pflichtgefühl oder aus Mitgefühl oder aus, weil ich meinen Job auch gerne mache. Und beim Rausgehen noch hat die Mutter der Patientin, die ich vor 2 Stunden noch operiert habe, gesagt so, was ist das denn für ein Arzt? Ich dachte, das wäre der Klempner, wie sieht der denn aus? Und ich reiß mir den Arsch auf, nicht nur im Arbeitskontext, sondern seitdem ich ein Kind bin, irgendwie eine Zugehörigkeit und eine externe Validierung und ein Gefühl zu haben von, boah, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und davon komme ich immer mehr weg, weil so, es ist ganz, ganz falsch auch zu sagen, boah, wir klatschen jetzt für Anti-AfD und eigentlich brauchen wir ja die, in Anführungsstrichen, Ausländer, weil wo soll ich meinen Döner kaufen, wer soll putzen, wer soll Pflege machen, wer soll das und das. Darum geht's nicht. Also Arbeitsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind keine Legitimierung für Existenz. Das habe ich aber lange gedacht. Ich habe sehr, sehr lange gedacht, okay, sobald ich das Studium zu Ende habe, sobald ich einen Doktortitel habe, sobald ich, weiß ich nicht, einen Grimme Online Award und irgendwas habe, so, es hört nicht auf. Ich könnte einen fucking Oscar bekommen und trotzdem das Gefühl haben, so, ich muss noch weitermachen und ich muss noch mehr Leute davon überzeugen, dass ich einer von den Guten bin. Und das möchte ich irgendwie nicht mehr. Mir genügt es einfach, dass ich existiere, genauso wie ich das tue. Wenn es Leuten passt, dann passt es und wenn nicht, dann nicht.
Ich kann verstehen oder ich erahne, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Ich habe mich gerade gefragt, weil du das eben auch erzählt hast, du bist nochmal dahin, du hast nachgefragt, also eigentlich Voll. Ja genau das, was man sich auch wünscht.
Voll.
Und ich denke ja immer, also wenn ich mich frage, was macht einen guten Arzt, eine gute Ärztin aus, natürlich Fachwissen, keine Frage. Aber ich finde ja so Dinge wie Ansprache, Empathie, auf Menschen einzugehen. Und so wie ich das zumindest höre, ist das ja offensichtlich aber in der Ausbildung oder im Studium nicht integriert, wo ich mir denke, das ist doch ein wesentlicher Anteil, auch um Leuten, also auch wenn man ja gesund werden will, ich meine, die Psyche spielt nun mal auch eine Rolle.
Voll.
Und ich kenne so viele Geschichten von Menschen, Freundin, deren Mann hat MS und die kommen dahin und die Ärztin knallt denen so, also als sie das erfahren haben, knallt denen so die Ergebnisse und sagt, ja gut, ja, das MS, ne, sieht man hier ganz klar.
Ja.
Also sie hat nichts gesagt, die hat nichts eingeleitet, die hat auch nicht gesagt, ich muss Ihnen jetzt leider sagen. So, und dann denke ich immer, das müsste doch eigentlich ein wesentlicher Teil der Ausbildung sein, oder nicht? Kommt das irgendwie vor?
Es sollte eigentlich in jedem Fachbereich ein Zusatzmodul oder so ein essentielles Modul geben von in diesem Fachbereich spricht man so und so über die Erkrankung und so ist man sensibel für die Lebensrealitäten, die eine Person mit Augenerkrankung, mit was auch immer hat. Und das kommt leider nicht vor. Es gibt immer wieder Einzelmodule, je nachdem an welcher Uni man ist, in Richtung giving bad news und wie man Soft Skills benutzt und aktives Zuhören und sowas, aber das sind wirklich Kurse, wo, weil es keine Klausuren gibt und man eh in dem Semester 13 Klausuren in 2 Tagen schreibt, so es ist keine Priorität der meisten Studierenden und der meisten Lehrgänge und es wird eher als, das kriegt man schon hingemacht und das Fachliche ist deutlich wichtiger. Wo ich aber finde, wie du schon sagst, es ist eigentlich essentiell, dass wir in so einem menschlichen, in so einem lebenswichtigen Bereich die Leute dort abholen, wo sie sind. Und am Ende, so, ich habe als Patient habe ich auch Angst im Krankenhaus, obwohl ich kognitiv weiß, was so passieren wird und sowas. Und darauf sind ÄrztInnen fast gar nicht vorbereitet, außer sie haben da intrinsisch das Bedürfnis, das selber sich eigendidaktisch beizubringen. Und gleichzeitig liegt es halt aber auch daran, dass das Sachen sind, die sich nicht vergüten lassen. So, wenn ich eine Stunde lang mit einer Patientin noch nach einer OP rede oder auch in einer Praxis eine Stunde lang Verhütungsaufklärung mache, es gibt keinen Code dafür, keine Kennzahl dafür. Es gibt nichts, wo ich was eintragen kann und dann kriege ich das bezahlt. Und das System ist sowieso überlastet. Also wir haben viel zu wenige Pflegekräfte, ÄrztInnen, zu wenig Zeit. Wir kapitalisieren das Gesundheitssystem so, dass eigentlich nur noch Knieoperationen und an 90-Jährigen durchgeführt werden, weil das am meisten Geld macht. Und das finde ich extrem pervers, muss ich sagen. Und das hat mich auch dazu verleitet, unter anderem letztes Jahr meinen Job in Köln zu kündigen und eine neue Stelle anzufangen, einfach weil ich gemerkt habe, es wird auch untereinander nicht das priorisiert, wovon ich glaube, dass ärztliche Tätigkeit daraus besteht, heißt Empathie und sich reinfühlen und irgendwie ärztlich wirklich da zu sein und mit den Menschen den Kontakt zu haben, sondern ganz, ganz viel von dem, was ÄrztInnen im deutschen Gesundheitssystem machen, ist telefonieren, faxen, Bürokratie, aufschreiben, alles im Prinzip, damit man A, entweder eine Rechnung stellen kann an die Krankenkassen und irgendwie noch auf Null rauskommt oder damit man sich selber schützen kann und sagt, ich habe aber alles dokumentiert, so wie ich es gemacht habe oder so wie ich zumindest porträtieren möchte, dass ich es gemacht habe, um nicht verklagt zu werden. Und keine Ahnung, ich möchte nicht mehr in einem System funktionieren, wo ich das Gefühl habe, ich stehe mit einem Bein vom Gerichtssaal und mit dem anderen im Burnout und in der Therapie. Eigentlich so stellte ich mir den Arztjob anders vor. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Menschen so, die irgendwann merken, boah, es ist ein extrem kapitalistisches Hamsterrad und wir sind weggekommen von Menschlichkeit und Empathie, die Medizin eigentlich innehaben sollte.
Ist das, weil du hast einen Burnout, du hast im Januar, ich glaube seit Januar oder auf jeden Fall seit einiger Zeit arbeitest du eben nicht mehr in der Klinik.
Genau.
Hat das damit, also ist es eher die Arbeitsüberlastung oder sind es diese Dinge, die dich so belasten, das, was dahinter steht? Also was sozusagen, ich meine, man kann das natürlich nicht genau trennen, aber so für dich persönlich, was würdest du sagen, belastet dich mehr? Der reine Stress, der ja auch massiv ist oder eben?
Ich glaube mittlerweile dieser Systemfrust und das habe ich in meiner neuen Stelle dann auch gemerkt. Ich habe 3 Monate dann in Düsseldorf an der Uni gearbeitet. Extrem tolle Leute, super verständnisvoll, auch der Chef und alles eigentlich so, wie ich mir das gewünscht hätte auf dem Papier. Was komplett Neues, habe aber gemerkt, dass es zu aktuellem Zeitpunkt oder zu damaligem Zeitpunkt mir nicht möglich war, diese Schablone von das gesamte Gesundheitssystem ist so und alle böse und hier und das und alle gucken auf mich, weil ich es ja anders denke und irgendwie das schwarze Schaf bin. Das hat mir Panik gemacht und ich hatte Panikattacken auf der Arbeit und habe gesagt, nee, ich glaube, ich brauche meine Zeit noch, um damit klarzukommen mit meinem Weg und meiner Art und Weise als Arzt zu funktionieren, weil mir das 3 Jahre lang sehr madig gemacht wurde und ich immer wieder, ich hatte leider in Köln dann Mobbing-Erfahrung auch durch ärztliches Personal und KollegInnen, was sich immer noch teilweise bei mir durchzieht und zu Zweifeln und Sorgen führt. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich sowohl in meinem Dunstkreis und in meinem Umfeld Menschen habe, die mir das sehr ehrlich und gut spiegeln können und seit Tag 1 immer wieder PatientInnen auch hatte, die gesagt haben, ich habe in meinem Leben noch nie so ein tolles ärztliches Gespräch gehabt und eine Untersuchung auf Augenhöhe und ich habe endlich verstanden und ich fühle mich gesehen und gehört und irgendwie weiß ich, dass das mir deutlich wichtiger ist, als wenn irgendein Chefarzt sagt, aber wir arbeiten jetzt hier so und so und 24 Stunden, früher haben wir 72 Stunden gearbeitet. Ja, okay, schön für dich, aber so, ich mache das nicht mehr mit. Ich habe 3 Jahre lang 24-Stunden-Dienste gemacht, das macht deinen Körper kaputt. Danke für alle, die das machen, aber wir sollten es nicht mehr machen. Also es ist nicht löblich, sich selber kaputt zu machen und dann damit auch noch zu prahlen teilweise. Es ist ein bisschen wie in der Schule damals, so ja, ich habe die ganze Nacht durchgelernt. Warum? Also warum? Nee. Und da ist wieder so, ich komme immer wieder auf Geld zurück, aber so, es kostet ein Krankenhaushalt deutlich weniger, eine Person 24 Stunden lang arbeiten zu lassen, als ein Schichtsystem zu machen. Und ich finde das so grob fahrlässig, wenn ich teilweise an Tage mich zurückerinnere, wie ich mit einer Oberärztin nach 20 Stunden, wo ich durchgearbeitet habe, ich war keinmal auf Toilette, ich habe nichts gegessen, ein bisschen was getrunken und dann um nachts 4 noch eine Not-OP operieren muss mit ihr zusammen und wir uns angucken und fast einschlafen. Das ist grob fahrlässig und es passiert nicht nur in einem, sondern in allen Krankenhäusern, die wir in Deutschland haben, einfach weil wir sagen, ja, haben wir immer schon gemacht und früher war es noch schlimmer und wir können uns das nicht leisten.
Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Man denkt, vielleicht sollten die Leute, die sowas planen und entscheiden, sollte man die mal fragen, ob die gerne operiert worden werden möchten von einem Arzt oder einer Ärztin, die,
ja, die Augen kaum noch offen halten können. Das machen wir doch bei LKW-Fahrenden oder anderen systemrelevanten Jobs ja auch nicht, dass wir so sagen, ja gut, nach, weiß ich nicht wie viel, nach 4-5 Stunden muss man, glaube ich, Pause machen auf der Autobahn, irgendwie sowas. Ja. Aber so, es kann doch nicht sein, dass ich nach 20 Stunden Durcharbeiten ein Menschenleben in die Hand bekomme.
Pff. Das ist wirklich irre. Würdest du sagen, dass auch, dass da vielleicht auch für dich, wenn es jetzt um den Umgang, also um die Frage von Empathie und so geht, dass das auch ein Aufruf vielleicht an PatientInnen ist, zu sagen, ey, das ist zwar immer so der Halbgott in Weiß, aber ich meine, wenn du dein Auto in eine Werkstatt bringst und du denkst, der Typ, irgendwie, was der mir da erzählt, also irgendwie kommt mir das komisch vor, dann fährst halt in eine andere Werkstatt.
Ja.
Und ich erlebe das so oft, wenn es aber um so, wenn es um Gesundheitsthemen oder dann eben so Besuche in Praxen geht, dass dass Leute dann nicht sagen, ah nee, ich will da aber lieber nochmal, ich bin da irgendwie skeptisch, ich gehe vielleicht nochmal zu einem anderen. Oder auch einfach, die Ansprache hat mir nicht gefallen, ich hatte mich nicht wohlgefühlt, ich suche mir jemand anderen.
Ja.
Glaubst du, da muss ich auch noch so ein bisschen was ändern, also dass man sozusagen auch auf der PatientInnenseite selbstbewusster werden muss?
Ich finde es immer schwierig, zu sehr auf eine Eigenverantwortung von PatientInnen zu appellieren, weil dadurch macht sich das also dadurch machen sich EntscheidungsträgerInnen und Politik und das Gesundheitssystem das so ein bisschen auch einfach. Das ist auch, finde ich, in Sachen mentaler Gesundheit gerade sehr, sehr viel. Gib noch 20 Euro für den Kurs und das Abo aus und mach noch Urban Sports. Und dann, wenn du noch meditierst zu Hause und das Buch liest, dann bist du selber so stabil und funktionierst so gut, dass du gar nicht mehr einen Therapieplatz brauchst. Heißt, das Problem, dass wir zu wenige Therapieplätze haben oder dass wir in einer Gesellschaft leben, die unsere mentale Gesundheit so sehr strapaziert, dass wir überhaupt gesamtgesellschaftlich eigentlich fast alle Therapie brauchen, wird dann zur Seite geschoben und man lenkt von dem Problem ab und sagt, aber wenn ihr euch gut genug anstrengt und vielleicht sogar noch 2, 3 Kurse kauft, von denen Leute profitieren können, dann müssen wir ja gar nichts am System ändern. Und so ein bisschen ist das halt auch mit PatientInnen dann. Es müsste sich eigentlich vor allem in Lehrplänen und von Anfang an was grundlegend daran ändern, wie eine ärztliche und PatientInnen-Relation quasi aufgebaut wird und woran wir denken. Gleichzeitig finde ich, Wissen ist Autonomie und Freiheit und Sicherheit. Wenn man überhaupt gar nicht weiß, dass man einfordern kann, sich wohlzufühlen und eine bestimmte Ansprache zu haben, nicht misgendert zu werden, nicht mit einem falschen Nachnamen angesprochen zu werden in der Praxis und auch zu sagen, okay, ich habe ein Mitspracherecht, so danke für die Meinung, für die ärztliche Expertise, aber ich möchte das nicht oder ich möchte das anders, können Sie mich darüber und darüber beraten? Und das sind Sachen, wie du sagst, das kommt erst neu, weil dieses HalbgötterInnen in Weiß jetzt zum Glück auch langsam abläuft. Ich glaube, dass man sich auf der Mitte treffen kann, weil am Ende des Tages ist es ja gar nicht mal so wir erfinden ja jetzt kein neues Gesellschaftssystem, wir wollen nicht neue riesige Theorien aufbauen. Es ist einfach so, okay, gibt den Menschen mehr Wissenskompetenz, Gesundheitskompetenz und mehr zugängliche Daten zu dem, was sie einfordern können und was ihren Körper überhaupt betrifft. Weil wenn man gar nicht weiß, was mit dem Körper los ist, kann man auch nichts einfordern. Und gleichzeitig mehr Empathie und Menschlichkeit in der Lehre und im Gesundheitssystem und mehr Strukturen auch, die es erlauben, dass mal eine Pflegeperson sich eine halbe Stunde Pause gönnen kann, mal kurz sich zurückziehen kann und nicht zwischen Tür und Angel dann die nächste Patientin sehen muss. Natürlich wird dann der Frust übertragen. Ja, die Leute sind verzweifelt, die Leute können nicht mehr. Es ist scheiße, dass es auf Patientinnen geht, absolut, aber so, wohin soll es sonst gehen? So irgendwo muss dieser Frust hin.
Der Frust war auch einer der Gründe, warum du deinen Insta-Kanal gestartet hast, oder?
Absolut.
Und wie ist das, also du hast ja gedacht, ich muss das jetzt irgendwie eben, ich muss quasi einen Weg suchen, den rauszulassen und ich lasse ihn nicht an meinen Patientinnen raus und deswegen versuche ich das irgendwie positiv.
Idealerweise.
So irgendwie in andere Bahnen zu lenken, aber wie ist das dann entstanden? Also du hast dann erstmal einfach irgendwann angefangen, hast gedacht, komm, ich probiere das jetzt aus, oder?
Ich weiß nicht.
Richtiges Konzept.
Ja, doch, ich bin sehr, sehr gut darin, in meinem Kopf zu leben und Sachen erstmal durchzudenken. Ich habe im Studium schon angefangen, so hier und da mal journalistische freie Arbeit anzugehen und schon seit meiner Kindheit gerne gelabert. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Und aber auch viel mit so Urlaubsvlogs oder ich habe einfach eine Kamera irgendwo drauf gehalten und das dann selber bei Windows Movie Maker geschnitten und sowas, so auf cute und irgendwie hat sich dann nie etwas daraus entwickelt, wo ich dachte, ich kann jetzt diese Kompetenzen, die mir immer auch Spaß gemacht haben, bündeln zu etwas Neuem, bis ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas zieht mich zu diesem Thema und irgendwas sorgt dafür, dass ich das rausbringen muss. Und ich glaube, es war auch gleichzeitig eine Art Schutzmechanismus zu sagen, wenn ich tagtäglich Diskriminierungsstrukturen im Gesundheitssystem und in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, versuche anzusprechen, ich schieße mir damit selber ins Bein. Wenn ich jeden Tag diskutiere mit meinem alten weißen Oberarzt oder dem Chefarzt oder mit PatientInnen, so, ich werde keine gute Zeit haben. Das, also Hut ab vor allen Leuten, die im Alltag, jeden Tag und immer wieder in den Konflikt gehen. Ich empfinde das als viel, viel anstrengender und mein Nervensystem macht das einfach nicht so gut mit. Versus wenn ich zu Hause von meinem Wohnzimmer aus ein wütendes Video mache, das rausbringe. Ich kann mich immer entscheiden, wann ich in Nachrichten und Kommentare gehe und gucke, ist das gut angekommen oder nicht oder wie auch immer. Aber ich kann mich davon distanzieren und das finde ich für mich zumindest eine sehr, sehr gute Art und Weise, viele Menschen zu erreichen, millionenfach mehr, als ich in der Sprechstunde könnte. Und trotzdem meine Sicherheit und meinen Safe Space nicht zu verspielen.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Stimmt, klingt irgendwie nach einer Win-Win-Situation für
zufälligerweise, ich kann das jetzt retrospektiv sagen, ah, und hier, so habe ich das gemacht. Und diesen, am Ende des Tages, ich war 24 und habe einfach gedacht, ich probiere einfach mal ein Video darüber zu machen. Ich glaube, es hat mit Gendermedizin und geschlechtsspezifischer Medizin mit einer Freundin, die heißt Ria, hat auch einen tollen Account Answering for a Friend, heißt der über Urologie. Und wir haben das einfach gemacht und gemerkt, so, okay, im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Leute, die darüber sprechen. Und ich würd mir wirklich wünschen, dass jemand das besser als ich macht. Ich würde mir so wünschen, dass ich einfach chillen kann. Weil ich bin voll im Zwiespalt. Am Ende des Tages, viele Sachen betreffen mich selber nicht mal unbedingt. Und gleichzeitig fast 90% der Sachen, über die ich rede, sind traurige Sachen. Mhm. Da geht es wirklich darum, dass es Leuten schlechter geht als anderen und das ist unfair und was können wir dazu machen, und dann werde ich sauer. Und ich sage immer, ich habe einen Ordner voller Ideen, da sind bestimmt 100, 200 Videoideen noch darin. Auf der einen Seite gut, weil damit bezahle ich gerade meine Miete. Das ist toll und mir macht es sehr, sehr Spaß, das journalistisch aufzubereiten. Und auf der anderen Seite, wie scheiße, dass es noch 100, 200 Themen gibt, wo wir noch anpacken müssen.
Das stimmt. Ich habe das Gefühl, ich meine, da weiß man natürlich auch immer nicht, vielleicht ist es die eigene Bubble, aber dass schon zum Beispiel eben Thema wie Rassismus, Diskriminierung, alles, was da dran hängt, Feminismus, dass das irgendwie, dass es mehr diskutiert wird und vielleicht auch ein größeres Bewusstsein gibt in der Gesellschaft. Aber bei der Medizin ist immer mein Eindruck, ich weiß gar nicht, und ich muss auch ehrlich sagen, bei mir selber auch ganz lange, ich habe da nie drüber nachgedacht. Mhm. Also sowohl zum Beispiel, ob jetzt People of Color anders behandelt werden als ich oder natürlich eben auch bei dieser Gender-Frage. Dabei hat das ja wirklich dramatische Auswirkungen. Ich habe zum Beispiel auch, ich konnte es gar nicht glauben, in welchem Buch gelesen, dass es offensichtlich immer noch viele MedizinerInnen gibt, die glauben, dass schwarze Menschen weniger Schmerz, ist das richtig? Ja, weniger schmerzempfindlich sein, ist richtig, ne?
Genau.
Genau, und deswegen zum Beispiel Medikamente geringer dosiert werden. Begegnet dir sowas? Also auch wirklich im Gespräch jetzt mit KollegInnen, ist das, also ich meine, es ist ja eigentlich logisch, weil wir alle haben sozusagen zum Beispiel den Rassismus internalisiert, weil wir nun mal in dieser Gesellschaft leben. Warum sollen MedizinerInnen sozusagen das nicht auch tun? Aber man ist trotzdem so ein bisschen, ich bin schockiert, seit ich darauf mehr achte.
Absolut, absolut. Und das ist auch mein größter Anspruch, einfach zu sagen, ich will die Leute nicht unbedingt so erschlagen und schockieren durch die Sachen, die ich sage, sondern eher einen Denkanstoß geben und sagen, alles ist politisch und jeder Körper ist politisch. Mhm. Und das zeigt sich sehr, sehr stark in der Medizin. Und nur weil wir bisher wenig darüber, vor allem in Deutschland, wenig darüber geforscht und geredet haben, heißt das nicht, dass sich das nicht immer noch durchzieht. Ich unterstelle keiner Ärztin oder keinem Arzt. Ich habe kurz nochmal überlegt, aber nee, ich unterstelle keiner Person, mit der ich ärztlich mal zusammengearbeitet habe, dass sie mutwillig und böswillig rassistisch handelt und sagt, dich behandle ich aber schlechter als dich, weil du so aussiehst. Es ist uns aber gar nicht möglich, fair zu handeln, weil Rassismus und Patriarchat und Kapitalismus immer zusammenhängen und auch gehangen haben. dieses Konstrukt von, es glauben immer noch, ich meine 60% waren das von Studierenden, die gefragt wurden in den USA, haben beantwortet, ja, wir glauben immer noch, das war im Jahr 2023, wir glauben immer noch, dass schwarze Menschen und People of Color dickere Haut haben und deswegen weniger Schmerz empfinden, deswegen können wir die auch grober behandeln. Mhm. Das ist seit Jahrzehnten widerlegt, es ist auch widerlegt, dass es biologische Rassen in Anführungsstrichen gäbe, aber das zieht sich noch durch, weil die Medizin, die westliche Medizin, es sehr, sehr lange und sehr gut geschafft hat, eine Legitimierung und einen Grund dafür zu bieten, zu sagen, ah ja, wir erklären wissenschaftlich bestimmte Personengruppen, die im globalen Süden vor allem leben, als minderwertig, mhm, und sagen, ja, ja, medizinisch lässt sich das auch durch Haut und Schädelform und verschiedene andere Sachen und Muskulaturaufbau und sowas so erklären, dass es okay ist. Man redet sich das schön, dass man in den globalen Süden gegangen ist und gesagt hat, wir nehmen euch das, was ihr habt, wir nehmen euch auch noch euch selber und die Arbeitskraft und versklaven einfach ganze Länder. Und dann zurückzugucken auf die Heimat und zu sagen, ja, der Professor hat aber gesagt, das ist in Ordnung, weil es sind nicht Menschen wie wir, ist halt Grundlage davon, wieso sich das immer noch durchzieht. Und diese koloniale Kontinuität muss man immer wieder, finde ich, aufgreifen, wenn man über Rassismus redet in der Medizin, weil das ist zusammengewachsen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass selbst ich, so der mittlerweile sehr sensible Antennen für sowas hat, immer wieder erstaunt bin darüber, wie stark verwurzelt das ist. Es gibt diagnostische Tools und Rechenformeln, wo man Alter und Geschlecht und Körpergröße und zum Beispiel Nierenwerte eingibt oder Lungenwerte eingibt. Und immer noch international beinhalten die so einen kleinen Reiter oder eine Checkbox, wo man die Rasse angibt. Und in allen Fällen, wo solche Kalkulationen angetrieben werden, ist das zum Nachteil von nicht weißen Menschen. Heißt, man klickt diese Box an, keiner der anderen Werte verändert sich. Man hat immer noch dieselbe Körpergröße, Gewicht, Nierenwerte, alles ist gleich. Nur weil man da eine verschiedene Ethnie angeklickt hat, bekommen People of Color dann später eine Transplantation eines Organs, was sie brauchen. Oder ihre Niere wird als vermeintlich besser eingestuft und deswegen kriegt man weniger Medikamente. Mit der Lunge ist das genauso. Oder diese kleinen Clips, die man hat, um die Sauerstoffsättigung, also das Sauerstoff im Blut, zu testen. Das wurde konstruiert und es gibt immer noch nur Geräte, die für weiße Haut genormt sind. Mhm. Heißt, vor allem auch während Covid haben diese Geräte bei dunklerer Haut vermeintlich höhere Sauerstoffmengen im Blut angegeben. Und dadurch haben ganz viele Menschen, die eigentlich in ihrer Lungenfunktion und in ihrer Sauerstoffversorgung schlechter dran waren, haben ein vermeintlich besseres Ergebnis bekommen und wurden weggeschickt aus der Notaufnahme wieder. Einfach weil die Geräte und die Formeln und die Strukturen und die Leitlinien, mit denen wir arbeiten, immer noch auf rassistischen Grundlagen basieren. Wir können noch so inklusiv und verständnisvoll sein, wie wir wollen. Wenn der Computer mir sagt, nein, keine Diagnose, dann schicke ich die Person weg. Weil wie soll ich als Einzelperson dann dagegen ankommen?
Wahnsinn, das ist, finde ich, wirklich Wahnsinn. Ich habe auch, und ich meine, das betrifft ja auch viele andere Bereiche. Also ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, dass dicke oder mehrgewichtige Menschen, je nachdem, wie man es sagen möchte, zum Beispiel auch benachteiligt werden, weil denen halt egal quasi, was sie haben, gesagt wird, ja, sie können ja erstmal 20 Kilo abnehmen und dann sehen wir sozusagen weiter. Gleiches gilt, ich glaube, das hast du in einem TED-Talk gesagt, dass nur 21% aller Arztpraxen in Deutschland barrierefrei sind. Habe ich das von dir oder habe ich das im Zusammenhang?
Ich glaube, 21 kommt hin. Ich habe auf jeden Fall gesagt in dem Talk, dass es 9 gynäkologische Praxen gibt in ganz Deutschland, die barrierefrei zugänglich sind. Und das ist nur barrierefrei zugänglich. Das heißt nicht, dass die Ärztin oder der Arzt dort auch einen gynäkologischen Stuhl hat, wo Menschen mit Behinderung komfortabel oder überhaupt draufkommen können. Oder dass die behandelnde Person überhaupt Sensibilität hat und Wissen hat, wie eine körperliche und psychische Behinderung auf Gesundheit überhaupt wirken kann. Weil das lernt man auch nicht im Medizinstudium. Mhm. Und dann stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst.
Deine Videos werden oft geklickt, geteilt, du wirst Kommentare bekommen. Mhm. Was sind das für Reaktionen? Sind es vor allem Reaktionen von Menschen, die betroffen sind, die sagen, Gott sei Dank, endlich spricht da mal jemand drüber? Oder ist es eher so, dass Leute schreiben, mein Gott, jetzt müssen wir darüber auch noch reden, stellt euch mal nicht so an, ist doch alles Dufte. Also wie sozusagen, wie ist da so die Resonanz?
Von bis, also beides kommt vor, was du gesagt hast. Ich bin immer am frohsten, wenn ich nicht zu sehr in meinem linke Bubble-elitären Sprech irgendwie bin, weil am Ende des Tages möchte ich, dass betroffene Menschen irgendwie durch mich auch sich gehört fühlen und das Gefühl haben, oh ja, wow, das betrifft mich und ich hatte keine Ahnung und ich verstehe jetzt, was das Problem ist und einen Denkanstoß haben. Und das wird umso schwieriger, je mehr Fachbegriffe man verwendet. Und am Anfang meiner Social-Media-Karriere, sage ich jetzt mal, auch wegen dieses, ich will dazugehören und in der Mehrheitsgesellschaft extern validiert werden, habe ich eher dazu tendiert zu sagen, ah, okay, medizinische Begriffe und dann hier noch gesamtgesellschaftlich politisch eingeordnet, dann ein Adorno-Zitat da, damit die Linken mich auch mögen und das und das. Aber am Ende des Tages, ich bin sehr, sehr froh, dass ich eine Stimme gefunden habe und eine Art und Weise zu kommunizieren und auch diese, ja, sehr komplexen Themen teilweise runterzubrechen auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, alle Menschen können das verstehen, selbst Kinder. Weil selbst wenn du Kindern erzählst, hey, die Person kriegt mehr als du, ist das nicht unfair? Oder der Person wird jetzt was weggenommen und du hast mehr, ist das nicht unfair? Es geht eigentlich um Ungerechtigkeit bei allem, worüber ich rede. Und da bin ich dann froh, dass es mittlerweile sehr ankommt, auch bei vielen Betroffenen. Ich weiß trotzdem, dass ich nur eine Bubble erreiche. Hm. Und bei Videos, die dann außerhalb meiner Followerschaft landen und teilweise irgendwie, wenn die viral gehen, ein paar Millionen Klicks haben, dann kann es alles sein. Das ist wirklich super, super zufällig, ob das dann positive Resonanz bekommt oder ich teilweise von rechten Gruppierungen und von der Szene dann Morddrohungen teilweise bekomme und mir denke so, ey cool, ich sag einfach nur, dass wir alle nett und fair sein sollen und ihr sagt, nee, geh sterben, Ausländer. Komische Reaktion darauf, aber das ist eher deren Problem als meins, habe ich das Gefühl.
Ja, nicht eher, das ist ausschließlich deren Problem. Ja, also ja. Wahnsinn. Kannst du sagen, was sind denn so, kann man das sagen, was die größten Tabus sind oder Themen, wo Menschen sich besonders schwer tun, vielleicht drüber zu reden und wo du sagst, da will ich genau gerade dann hin?
Gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr viel mehr über Sexualität reden, als es früher mutmaßlich war und scheinbar war, aber auf einer oberflächlichen Ebene, die ich irgendwie sehr lustig finde. Also es ist, wenn ich mir vor allem Jugendliche und auch so Gen Z, Millennials anschaue, es wird viel über Sex geredet, aber wenig Vulnerabilität und wenig irgendwie Selbstbezug sehen. Ich habe das Gefühl, wir versuchen auch gesundheitlich ganz viel zu optimieren in Richtung, boah, ich schau mir jetzt an, Sexualität, Selbstliebe, Mental Health, Endometriose, alles, was ich machen kann, hol mir noch den Kurs, mach das und optimiere mich. Aber das isoliert uns meiner Meinung nach sehr. Es geht sehr um Selbstoptimierung, es geht sehr um Me-Time und ich versuche in diesem System zu funktionieren und wir sind wenig in Communities unterwegs. Wir sind wenig irgendwie im Austausch und das würde ich mir mehr wünschen irgendwie, dass das weniger ein Tabu ist, zu sagen, über Gesundheit, über Privilegien, aber auch über Ausschluss aus der Gesellschaft machen sich, glaube ich, immer mehr Leute Gedanken, gehen immer mehr Leute auch auf die Straße und werden laut und zeigen Fahne. Aber dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, boah, aktuell auf der Welt läuft es richtig scheiße und mir geht's kacke, ich weiß, aber lass doch mal irgendwie treffen, damit es uns gemeinsam kacke geht. Und das, ja, das macht es leichter, ja, irgendwie. Und dieser Austausch empowert auch, zumindest mich, wenn ich mit anderen journalistischen FreundInnen oder auch anderen AktivistInnen oder einfach meinen Friends zu Hause hänge und sage, ey, ich muss 5 Minuten jetzt einmal kurz ranten, wie scheiße ich die Welt finde. Und dann ist es auch kurz mal für uns zumindest besser. Und man weiß, wo man steht.
ich erlebe es auf der einen Seite so, du hast gerade jetzt auch Jüngere angesprochen, dass da schon zum einen eine größere Sensibilität für gewisse Themen ist und das auch, finde ich, auch wenn ich jüngere Frauen sehe, dass ich zumindest das Gefühl habe, die sind selbstbewusster, als wir es waren und gehen auch anders mit ihrem Körper um und zeigen den auch anders. Also da habe ich schon das Gefühl, okay, es verändert sich was, Gott sei Dank, super gut. Und auf der anderen Seite erleben wir ja so einen totalen Backlash und sehen, ich meine, du hast jetzt gerade eine Kappe auf, da steht drauf, Abortion is Healthcare, also sehen zum Beispiel in den USA, welche Folgen das hat, wenn jetzt Frauen eine Abtreibung verweigert wird, weil Ärzte Angst haben, vor irgendwelchen Gerichten zu landen. Ja. Also das ist ja so eine, das ist irgendwie so eine gegenteilige Entwicklung. Auf der einen Seite tut sich was, auf der anderen Seite gibt es eben diesen massiven Rückschritt. Also was würdest du sagen, wo stehen wir denn da? Bist du optimistisch, dass es, dass wir da weiterkommen? Oder, also ich hätte zum Beispiel immer gedacht, sowas wie jetzt Abtreibungsrecht oder so, wenn man sowas mal erkämpft hat, ne, dann steht das doch in Stein gemeißelt und jetzt sehen wir ja das natürlich alles naiv.
Ach voll.
Weil es eben leider Kräfte gibt, die das nicht wollen und die sind sehr mächtig.
Ja.
Bist du eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Ich bin optimistisch, aber wenig realistisch, glaube ich.
Sehr gut.
Weil ich glaube, anders komme ich nicht klar. Anders komme ich wirklich, glaube ich, nicht klar. Und das, was ich auch in Gesprächen und Diskussionen mit Freundinnen oder mit Bekanntschaften erlebe, die etwas konservativer sind oder sagen, ja komm, das, was du beschreibst, ist toll, aber das ist eine sehr, sehr, also es ist eine utopische Welt, in der alle irgendwie gerecht behandelt werden und wir eine Geschlechtergerechtigkeit haben und niemand mehr diskriminiert und hier und da. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, weil von dem jetzigen Augenblick zu dieser Utopie zu kommen, fühlt sich irgendwie sehr unmöglich an. Ich weiß aber auch, dass ich diesen Traum leben möchte und irgendwie alles dafür tun möchte, dass ich auch, es hört sich ein bisschen an wie eine Sekte, aber so, ich will Leute auch davon überzeugen, dass wir eine nettere und tollere Welt haben könnten. Und was wäre denn die Alternative, dass ich einfach akzeptiere, dass es gerade scheiße ist und so nichts mache? Ich glaube, dafür bin ich zu depressiv. Also ich kann nicht einfach zu Hause hängen und das so in Ordnung finden. Gleichzeitig, ey, I don't know, ich habe auch nicht die Lösungen.
Nee, also wenn du die hättest, dann würde ich dich auch bitten, die die Welt hinaus zu posaunen.
Aber es macht mich traurig, das noch dazu irgendwie. Es macht mich sehr, sehr traurig, dass ich auch so, egal wie sehr ich auch durch jetzt historischen Kontext verstehe, dass es immer ein Kampf ist. Es ist immer, vor allem ein feministischer Kampf, wurde seit Anfang an überhaupt feministische Bewegungen wurden immer schon durch queere, schwarze, POC-Menschen und andere diskriminierte Gruppierungen aufgebaut. Und am Ende des Tages ein feministischer Kampf, ein antirassistischer Kampf, ein antiableistischer Kampf ist immer ein Klassenkampf. Und ich sehe mich zumindest aktuell in einer Position, wo ich sage, ey, ich bin immer da dafür. Und weil aktuell ja durch mehr Faschismus einfach international, aber auch durch mehr Gegenstimmen und mehr Empowerment, ich habe echt das Gefühl, es knallt irgendwie. Mhm. So, es sind zwei sehr, sehr große und sehr schwarz-weiß sehende, konträre Ufer, wo so der Marxist in mir sagt, ey, das brauchen wir, um was Neues zu bekommen. Aber ich habe auch gar keinen Bock. Ich würde wirklich lieber ohne Kämpfe und Kriege und nur nett miteinander leben. Fühlt sich aber irgendwie weit weg an gerade. Es fühlt sich gruselig an auf der Welt.
Das stimmt, das ist leider so. Wir haben da eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, also um so Fragen ging, was wissen Männer eigentlich zum Beispiel über weibliche Körper, aber was erwartest du von Männern, wenn das jetzt gerade eben, wenn es um auch dein Fachgebiet und alle Fragen, die da dranhängen geht, weil mein Gefühl ist oft, die denken sich ja, sollen die sich mal kümmern. Also es war ja auch früher oft so, als ich irgendwie jung war, wenn es um Verhütung ging, dann war halt klar, okay, man geht halt zum Arzt, zur Ärztin und lässt sich die Pille verschreiben, damit ist das Thema durch, die bezahlt man übrigens auch in der Regel, haben die immer die Mädels bezahlt, also so, oder wenn man mal die Pille danach braucht, dann war irgendwie auch klar, ja gut, da kannst du dich ja kümmern, kannst du die auch bezahlen. Wo ich jetzt heute denke, warum eigentlich? Warum hat man eigentlich nicht gesagt, Entschuldigung, also Verhütung betrifft dich doch genauso wie mich und warum soll ich mich eigentlich mit Hormonfall ballern und du musst gar nichts tun? Also was sozusagen würdest du Männern zurufen bei dem Thema? Was sollen die tun?
Überhaupt erstmal eine gewisse Offenheit dafür zu haben, zu sagen, okay, ich reflektiere darüber, wie unsere Welt funktioniert und gucke über meinen eigenen Tellerrand. Das ist in jedem Thema, finde ich, diese Neugierde und das hat was Kindliches für mich, zu sagen, ich bin offen dafür, neue Perspektiven anzunehmen und zu lernen und auch zu hinterfragen, was ich quasi auf dieser Welt mache. Privilegien hinterfragen, Strukturen hinterfragen und schauen, okay, wie kann ich Menschen, die eine andere Lebensrealität haben als ich, sei es menstruierende Personen, Frauen, Menschen, die Rassismus erfahren, obwohl ich es selber nicht erfahre oder ganz andere, lernt einfach neue Leute kennen oder die Leute in eurem Umfeld, fragt deine Mutter. Deine Mutter hat auf jeden Fall menstruiert, bevor sie dich bekommen hat. Es ist nicht so schwierig eigentlich.
Jemanden zu finden.
Ja, und da appelliere ich wirklich dann auch an alle zu sagen, ey, es ist doch voll schön, wenn Männer das dann auch versuchen zu checken. Es ist aber kein Lehrauftrag, den Frauen dann haben. So, keine Frau ist es dir schuldig, dir 2 Stunden lang über Feminismus und Menstruation und Zyklus und sowas was beizubringen. Wir haben das Internet. So, geh nicht auf ChatGPT und diese ganzen KI-Sachen, aber so, es gibt ganz, ganz viele Bücher, es gibt Studien, es gibt ganz viel da draußen. Folg meinem Kanal, ich erzähle auch viel darüber. So, es ist nicht mehr so schwierig, was darüber zu lernen, und es ist, finde ich, keine Ausrede mehr zu sagen, ich wusste es nicht und ich habe die Augen verschlossen. Nee, das ist alles präsent, wir sind laut und wir sind stark, und so, Feminismus muss Männern keine Angst machen. Das ist halt das Ding, wo ich gerade, so, das macht mich so sauer, weil sobald Wörter wie Feminismus oder Patriarchat fallen, sind ganz viele Männer sofort angegriffen und haben das Gefühl, man will mir was wegnehmen, was mir gehört, und Patriarchat heißt eigentlich nur Männerhass. Das stimmt nicht. Es stimmt auf gar keinen Fall. Feminismus intersektional ist entstanden dadurch, zu sagen, okay, alle Menschen, die diskriminiert werden, sollten gerechtes Menschenrecht bekommen. Und wenn wir uns darauf einigen können, finde ich es super toll, dann kann ich mit dir cool abhängen. Und wenn das schon scheitert, wenn ich auf Menschen treffe, die sagen so, nee, da stimme ich nicht zu, dann habe ich mittlerweile auch das Gefühl so, okay, an die komme ich auch nicht. Choose your battles. So, dann bin ich raus.
Ja, das ist wahrscheinlich auch gesünder, muss man sagen. Und man muss ja auch mal sagen, also wenn wir das Patriarchat abschaffen würden, würde es ja auch den Männern helfen. Also das kommt
genau
ja
das,
auch noch hinzu,
genau,
ne? Dass ich immer denke, es ist ja gar nicht gegen euch, sondern
absolut
für eine bessere Gesellschaft. Warum glaubst du, dass so viele Leute so völlig, jetzt siehst du, das ist interessant, jetzt hätte ich fast hysterisch gesagt, aber habe ich auch eben gelernt, dass man das eigentlich nicht mehr sagen sollte, weil ja Hysterie auch totaler Quatsch ist, den man sich irgendwann mal ausgedacht hat, um Frauen anzuhängen, dass sie kompliziert sind, was ein Blödsinn ist.
Ja.
Also sage ich das nicht. Warum reagieren so viele Leute zum Beispiel auf gendergerechte oder überhaupt sensible Sprache? Also sie sind ja, gibt es ja Leute, die sind ja sofort auf dem Baum. Also
voll.
Ich dann immer denke, du musst ja nicht gendern, kannst ja lassen, ist ja wunderbar.
Ey, voll.
Aber hast du eine Erklärung dafür? Also warum das so viele Leute ja offensichtlich so triggert, wenn man eigentlich nur versucht, vielleicht eine Sprache zu wählen, die eben andere Menschen nicht verletzt, jetzt einfach mal neutral formuliert.
Voll. Und ich finde auch, alle Leute sollen ihren eigenen Umgang damit finden. Ich zwinge ja auch niemanden, irgendwie Begriffe zu benutzen, die sie nicht benutzen möchten. Ich versuche einfach nur zu sagen so, ey, nicht ich sag das, sondern ich gebe einfach wieder, wie bestimmte Personengruppen sich wohler fühlen, wenn wir so und so reden. Und da komme ich wieder zurück auf Kinder, wenn ich einem Kind sage, so, mein Name ist das und das, nenn mich bitte so und so. Dann versteht das ein Kind und sagt, okay, so mein Freund fühlt sich wohler, wenn ich das und das mache oder nicht mache. Und ich finde, Hass ist etwas sehr, sehr Erlerntes, und auch Feindbilder sind so konstruierte und erlernte Sachen, die man schwer wegbekommt. Aber wir müssen es halt irgendwie versuchen, weil anders geht's nicht. Und das ist halt die Krux an diesem ganzen patriarchalen System, dass es so lange schon geht und so erfolgreich auch sich manifestiert hat in alle Strukturen, die wir haben, von Städteplanung über Medizin bis Medien und überall, wo es Frauen gibt, gibt es auch patriarchale Strukturen, die sie benachteiligen, muss man einfach so sagen. Und das, darüber habe ich letztens noch vor ein paar Tagen was gelesen, was ich interessant fand, dass das die Theorie ist, der Ursprung von dem ist, als sich Menschen zum ersten Mal sässig gemacht haben und nicht mehr Nomadenstämme waren, sondern gesagt haben, okay, das ist jetzt unser Stück Land, hier bauen wir etwas an, heißt, wir haben Hab und Gut, das wir schützen wollen und das wir auch vererben wollen. Und da hat zum ersten Mal laut Theorie angefangen zu sagen, ah, okay, wir müssen ja reproduktive Arbeit auch leisten, damit Generationen weiterkommen, denen wir unser Kapital und unser Hab und Gut vererben können. Und so, das macht für mich sehr Sinn, dass da das erste Mal gesagt wurde, okay, Frauen und gebärfähige Personen, die halt Kinder erzeugen können, die sollen sich auch um alles, was das beinhaltet, kümmern. Heißt, schwanger werden, gebären, sich um Kinder kümmern, sich um Haushalt kümmern und alles machen, was wir heutzutage als Fürsorge und Care-Arbeit kennen, unentgeltlich. Und das ist so der Ursprung, finde ich, es hat sich schon sehr, sehr lange etabliert, dass bestimmte Arbeiten als besser und als honorabel und als vergütbar anerkannt werden und bestimmte nicht. Und es zieht sich immer noch durch. Und ich kann mir vorstellen, dass die allermeisten Menschen sich nicht consciously jetzt Gedanken darüber machen, wenn sie queerfeindliche Sachen sagen oder wenn sie nicht sagen, oh, ich gender aber nicht, das ist gegen mich. Ich glaube, ganz viele Leute übernehmen einfach Meinungen von anderen. Mhm. Aber überhaupt dieses ganze Konstrukt von, wir haben Geschlechterrollen und eine Gesellschaft, die nach diesen Rollen funktionieren soll, wo Frauen aus unerklärlichen Gründen seit Jahrhunderten die Care-Arbeit unbezahlt halt weitermachen müssen, weil wir es irgendwann mal so bestimmt haben. Das hat mit Biologie nichts zu tun. Und eine Position, die ich auch vertrete von radikaler Geschlechtsneutralität, von es gibt biologisches Geschlecht, aber das gesellschaftliche haben wir uns irgendwie ausgedacht und das ist ein Spektrum, wo selbst ich mich manchmal dazwischen und außerhalb fühle, was völlig okay und menschlich ist, finde ich, weil die Natur ist queer, Leute. So ganz viele Pflanzen und Tiere, die funktionieren nicht so, wie wir uns das in Kategorien gedacht haben, Mann, Frau und fertig. Und sobald man das anspricht, und Gendern ist nur ein Beispiel dafür, zerstört das in vielen konservativen Köpfen überhaupt das gesamte Konstrukt, was entsteht von, aber das bin ich doch gewohnt, das ist doch sicher, dass ich nach Hause komme und das ist passiert und ich muss nur das und das übernehmen. Und eigentlich wäre es eine Freiheit von, du kannst genauso sein, wie du möchtest, egal wie du dich siehst, egal was du auch für eine Rolle in der Gesellschaft übernehmen möchtest. Du musst als Mann nicht Provider sein, du musst nicht auf einer Baustelle arbeiten und hart sein und das. Du kannst alles machen, was du möchtest eigentlich, aber diese Freiheit ist, glaube ich, gleichzeitig auch scary. Die ist nicht so einfach.
Das stimmt. Ja, man muss eben aushalten, dass nicht mehr alles so klar, vermeintlich klar und sicher eingeteilt ist, wie man das doch immer gedacht hat. Genau. Wobei ich gerade daran denken musste, das Stichwort eben Wissenschaft ist durchs Patriarchat geprägt. Dass es ja zum Beispiel auch so in der Archäologie oder in der Geschichtswissenschaft so ist, dass wenn man irgendwelche Gräber früher ausgegraben hat, dass man ja immer sofort dachte, ah, da liegen jetzt Waffen, das ist also ein Mann. Also das war natürlich ein Krieger. Und dass man heute feststellt, dass das oft so ist, hätte man da sozusagen mal mit einem neutraleren Blick am Anfang drauf guckt, hätte man vielleicht gesehen, das ist ja gar kein Mann, das war ja eine Frau. Voll. Und die war ja offensichtlich da, hatte da so eine hohe Stellung und war irgendwie als Kriegerin so anerkannt. Genau. Aber klar, wenn du halt nur mit dem Blick drauf guckst und denkst, nee, das muss ja ein Mann sein und das passt dann super in mein Weltbild. Und dann hast du natürlich die Erklärung, deswegen haben wir das auch immer schon so gemacht, weil das war halt immer schon so.
Und verständlicherweise, dass man sagt, okay, mit der Brille, die wir seit Jahrhunderten uns aufgebaut haben, gucken wir auch auf das, was wir auf die Vergangenheit. Aber so ist es ja nicht. Und das finde ich halt ist sehr, sehr prägnant dafür, dass Wissenschaft nie neutral ist. Die kann gar nicht objektiv sein, weil woran geforscht wird, wer forscht und mit welchen Perspektiven man auf diese Ergebnisse guckt, ist immer subjektiv. Wir versuchen nur so objektiv wie möglich zu sein mit der wissenschaftlichen Methode. Aber wir haben so viele Stereotype und Vorurteile und Bias, sowohl wenn wir auf jetzt und hier gucken, als auch Vergangenheit und Zukunft. So, wir sind alle subjektiv und das ist okay. Wieso sind wir dann nicht subjektiv, dass wir sagen, ey, scheiß mal auf alles, aber wir behandeln uns alle gleich gut. So, es sollten alle das Menschenrecht Gesundheit haben und Freiheit und Autonomie und entscheiden können, ob sie schwanger werden möchten oder nicht.
Ja, das stimmt. Wir müssen so ganz langsam zum Ende kommen, auch wenn ich meine Zettel hier noch voll habe. Aber gut, vielleicht müssen wir das irgendwann fortsetzen. Ich wollte dich noch mal einmal fragen, wenn du da im Internet, in Social Media unterwegs bist, So, du bist Arzt, du wissenschaftlich fundierte Daten und Fakten haust du da raus. Und gleichzeitig klicke ich halt, scroll ich einmal weiter und dann habe ich da irgendwelche Leute, die mir, ich weiß nicht was, erzählen, den größten Humbug, was ich jetzt nehmen soll, was ich tun soll, welches Pülverchen hier oder da, was sie dann natürlich zufällig auch vertreiben oder was eben alles irgendwie nicht stimmt, was die Schulmedizin sagt. Mhm. Wie ist das da zu bestehen? Also du bist ja in so einem mehr im Prinzip von jetzt auch, wenn es um Medizin geht, um Fehlinformationen, die Leute einfach so raushauen. Also wie geht man damit um? Weil du kannst, ich meine, ich frage mich dann immer, da würde ich wahrscheinlich auch irgendwann dran verzweifeln.
Ich habe gar nicht das Gefühl von Verzweiflung, muss ich sagen. Mir macht es sogar ein bisschen Spaß. Ich finde es nicht cool, dass es so viel gibt und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Im Prinzip die das ins Internet so präsent stellen, die wollen ja auch irgendwo gesehen werden. Es gibt aber noch ganz, ganz viel, was da läuft, wo Menschen anhand von der Angst vieler Leute um ihre eigene Gesundheit ganz, ganz viel Geld machen, ohne jeglichen medizinischen Hintergrund. Und das sind so Sachen, wenn ich das im Internet sehe, reagiere ich drauf und bin auch wähle auch eine sehr direkte und starke Sprache, weil mir missfällt das extrem. Es sollte nicht möglich sein, im Internet ohne Regularien auf großen Social-Media-Plattformen eine Reichweite aufzubauen, indem man mit der Angst von Menschen Geld verdient und gesundheitlich denen Sachen verspricht. Teilweise sehe ich Leute, die, keine Ahnung, sein Arbeitstitel war Magier und was war das? Magier und irgendwas, Presenter. Ja. So mit Medizin wirklich nichts am Hut. Und sagt so, nimm das und das und den Kurs von mir musst du, um zu deiner Weiblichkeit zu finden. Und nur du und deine Ahnen können dich vor Gebärmutterhalskrebs schützen und das. Wo ich mir denke so, scheiße, nicht nur was du machst, die Person so, keine Ahnung, geh zaubern. Wäre für unsere Gesellschaft viel besser. Aber auch scheiße, dass das funktioniert. Weil wir in einem Gesundheitssystem leben, das halt das möglich macht. Es ist ja Angebot und Nachfrage. Wenn niemand das in Anspruch nehmen würde, dann würden diese Leute auch keine viralen Videos machen und keine Kurse verkaufen für 99 Euro, die nichts bringen. Mhm. Es herrscht meiner Meinung nach einfach eine Riesenlücke zwischen der Gesundheitskompetenz und dem Wissen, was allen Leuten frei zugänglich, kostenlos, in einfacher Sprache, in übersetzter Sprache zugänglich sein sollte und dem, was die Leute wissen. Und wie gesagt, es gibt zum Beispiel zu Verhütung gibt es extrem viel Missinformationen, extrem viele Mythen, extrem viele Scharlatane und Hormoncoaches und irgendwelche Leute, die sich da dumm und dämlich verlieren, weil halt eine gynäkologische Praxis pro Quartal 18 Euro dafür bekommt und sich kaum über Wasser halten kann damit. So, wir geben den Leuten zu wenig Informationen und Wissen und wundern uns dann, dass sie auf Social Media das versuchen zu kompensieren. Natürlich, ich würde es auch genauso machen und da sehe ich wieder nicht unbedingt die PatientInnen in der Verantwortung oder in der Schuld, sondern A, dass wir diese Gesundheitskompetenz einfach vernachlässigen und sagen, die ist nicht da und B, diese milliardenschweren Social Media Firmen, die machen es sich so einfach und lassen alle Leute alles sagen ohne eine Konsequenz. So wenn, weil ich approbierter Arzt bin, ich würde eine Strafanzeige und vielleicht ein Arbeitsverbot bekommen, wenn ich die Sachen, die da erzählt werden, erzähle. Und trotzdem ist es der Social Media Plattform scheißegal. Die machen da, YouTube hat mittlerweile so einen Banner, dass da steht, okay, zertifizierter Arzt, aber auf TikTok, Social, auf Instagram, auf allem anderen gibt es das halt nicht, weil das halt auch keine Reichweite und keine Klicks meistens bringt. Wenn ich mich da hinsetze und sage, das und das ist wichtig für eure Krebsgesundheit, ist cool, werden vielleicht ein paar Leute liken, aber das, was ausgespielt wird durch diese Algorithmen, ist halt das, was zu Diskussionen und was zu Streit und was zu Emotionen führt, um halt so viele Menschen so lange wie möglich auf dieser Plattform zu halten. Und das ist so, Mann, dass das alles so funktioniert, ist halt blöd und können wir, keine Ahnung, ich wünsche mir eigentlich das eine Aufforderung ans Bundesministerium für Gesundheit und Aufklärung. Ich schreibe euch nochmal eine Mail. So eine Plattform, wo man sich sicher sein kann, okay, das sind wissenschaftlich evidente und gute Daten, worauf man sich stützen kann und muss nicht irgendwie das halbe Internet in Foren oder bei irgendwelchen Hormoncoaches absuchen.
Wobei ja, ich meine, das hast du ja gerade beschrieben, das glaube ich eben auch, dass ja ein wesentlicher Punkt eben gar nicht sozusagen die Suche nach den Fakten ist, sondern die Suche danach, dass dir halt jemand zuhört und dir genau, irgendwie sagt, ich nehme mein Problem ernst. Voll, so. Voll. Und das haben die natürlich oft drauf. Also die sagen dann irgendwie,
absolut, das sagt dir kein Arzt.
Genau.
Und, ja, absolut. Der Sprech ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mich holt das ja auch ab. Ich so, was sagt mir kein Arzt?
Ja, genau.
Verrat es mir. Ja, und dann ist es so, ja, du musst deine Eier in die Sonne halten.
Stimmt,
weil
dein habe ich auch schon gehört.
Inneres Chakra sich dann öffnet und so. Ich so, ey, nee, ich habe keinen Bock auf Hodenkrebs. Also so wirklich nicht.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mal gesehen und gelesen. ja, es ist auf jeden Fall interessant, was man da alles so erfahren kann. Wir müssen jetzt leider mal zum Abschluss kommen. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass du am 26. März im Schauspielhaus in Mülheim zu Gast bist. Und zwar in der Reihe Baby Don't Give Up mit der Traudel Bünger über all das, worüber wir heute gesprochen haben, sicherlich auch noch mal sprechen wirst, was bestimmt sehr spannend ist. Köln rühmt sich ja immer so als wahnsinnig offen und inklusiv. Empfindest du das so? Ist das so? Ist die Stadt offener als andere?
Boah, offener als andere weiß ich nicht. Ich bin immer kein Fan, so Vergleiche zu ziehen, aber ich liebe Köln halt auch. Also ich finde, das ist die tollste Stadt. Ich bin hier groß geworden, ich komme aus Düren. Es ist irgendwie, ich habe einen großen Bezug zu Köln. Würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, boah, die ist unbedingt offener. Mhm. Es ist, finde ich, und das ist eine komplette subjektive Eigenperspektive, für mich ist es immer deutlich einfacher gewesen, die offenen und inklusiven und tollen Menschen in Köln zu finden und anzusprechen. Ich finde, hier hat man das Gefühl, man kriegt schneller Anschluss und findet seine eigenen Leute eher, weil ich habe im Pott studiert und im Rheinland bin ich groß geworden. Ich weiß, wie die Mentalität sind. So, man kann Leute einfach ansprechen und das ist gut so.
Und das habe ich in einem Interview gelesen, das finde ich total, das finde ich eine super Idee. Du würdest dir ein Aufklärungsfestival wünschen in Köln, hast du mal gesagt.
Habe ich anscheinend mal gesagt, wäre ich auch
wär absolut dafür. Wäre doch super, dafür. Oder? Ja, also würdest du schon immer noch machen, wenn jemand kommt und sagt,
hör mal. Ich würde alles machen, wenn jemand sagt, komm, hör mal, wir machen das. Ich liebe Sidequests, ich liebe einfach Ja sagen.
Sehr gut.
Wer ist Bürgermeister gerade?
Der Dings, Herr Burmester. Ne?
Der Burmester. Auch hier, Shoutout an ihn, wir machen ein Gesundheitsfestival.
Sehr gut. Dann sag nochmal zum Abschluss was. Du schreibst nämlich gerade ein Buch, hast du ja auch eben erzählt. Ja. Worum geht's da und nächstes Jahr kommt das raus?
Genau, ich schreibe gerade aktiv und das kommt dann nächstes Jahr im Frühjahr raus. Ich weiß nicht, ob der Titel sich bis dahin hält oder ob der Verlag sagt, ey, vielleicht was Cooleres. Aber Körperkämpfe soll das heißen, dass jeder Körper politisch ist und dass wir ganz, ganz viele blinde Flecken haben, die... ja, es sich lohnt, einmal anzuschauen. Mein großer Anspruch daran ist, dass ich die schwierigen Themen nicht zu sachlich, nicht zu sehr in ein Sachbuch verpacke, sondern im Prinzip so, wie wir gerade darüber gequatscht haben, auch mit meiner inneren Stimme in einem Dialog gehe und versuche, die Leute auf einer einfachen Sprache abzuholen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Aber alle, die Bock drauf haben, ab nächstem Jahr geht's dann los.
Sehr gut. Ich drücke die Daumen, dass das gut läuft. Ich freue mich sehr auf das Buch. Spätestens dann müssen wir auf jeden Fall wieder reden. Und wer dich davor noch erleben will, kann das entweder im Schauspielhaus tun, am 26. März, oder natürlich bei Social Media, empfehle ich auch allen. Macht nämlich auch noch großen Spaß. Man lernt was und es macht Spaß. Also ist doch eigentlich ideal. Ich habe mich sehr gefreut, dass du
ich
da
auch.
Warst.
Hat Spaß gemacht.
Super. Vielen, vielen Dank. Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und wenn Sie Anregungen, Kritik oder vielleicht auch Talkast-Vorschläge haben, schreiben Sie mir gerne an anne.burgmer@ksta-medien.de. Und die nächste Folge gibt es nächsten Donnerstag um 7 Uhr.